Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt ist die heutige Epistel, die geschrieben steht im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun jede oder ich, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne dein Wort an unseren Herzen und schenk du uns solchen Glauben, wie du deiner Gemeinde seit dem Osterfest geschenkt hast. Amen. Liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Wenn wir uns zum Osterfest mit diesem alten Ostergruß grüßen, dann hört sich das immer noch sehr gesittet an. Manchmal vielleicht auch ein wenig schüchtern oder auch nur ein wenig vor sich hin gemurmelt. Und dennoch von Herzen fröhlich. Ursprünglich war das ja ein absolut chaotischer Ostergruß. Plötzlich wird die Tür aufgerissen und völlig außer Atem kommen zwei Gestalten reingestürmt. Sie vergessen, ihre schmutzigen Schuhe auszuziehen. Sie grüßen nicht einmal, sie keuchen nur. Der Herr ist auferstanden. Sofort platzt es ihnen entgegen. Er ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Aber niemand scheint von Herzen fröhlich zu sein. Alles geht völlig durcheinander. Ein bisschen sieht es aus wie beim Pfingstfest. Aber über den Köpfen der Jünger erscheinen keine Zungen von Feuer, sondern nur lauter Fragezeichen. Jesus selber muss erst zu ihnen kommen und er muss sie erst mühsam davon überzeugen, dass er tatsächlich vor ihnen steht, dass er keine Fata Morgana ist, bis sich endlich die Osterfreude Bahn bricht. Eine herrliche Geschichte. Da passt es richtig gut, dass man sich in der Osternacht völlig übermüdet oder am Ostermorgen noch total verschlafen und völlig abwesend diesen Ostergruß zumurmelt. Doch wenn die Osterbotschaft erst einmal angekommen ist, dann gibt es kein Halten mehr. Dann ist es ein einziges Laufen und Rufen und Singen und Springen, ein Tanzen und Loben und Danken uns aus unbändiger Freude über den Sieg, den Christus errungen hat. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. All der Mist dieser Welt ist weggefegt. Alles Leid, alle Sorgen sind überwunden. Alle Last fällt ab von unseren Schultern. Wir sind endlich frei. Tod, du kannst an mir nichts haben. Teufel, du kannst jetzt sehen, wo du bleibst. Jetzt könnt ihr mir gestohlen bleiben, all ihr Anfechtungen. Jetzt habt ihr ausgezweifelt und ausgeärgert. Ihr habt ausgetrauert und ausgekämpft. Es ist vorbei. Mein Heiland hat gesiegt. Und nichts kann meine Osterfreude mehr aufhalten. Das Leben steht mir offen. Wenn die Osterfreude erst einmal richtig angekommen ist, dann gibt es kein Halten mehr. Da gehen dann die Pferde mit einem durch, der Organist zieht alle Register und die Trompeter schicken mehr Luft durch ihre Instrumente, als das Blech aushalten kann. Nur bei uns Sonntagschristen ist das so ein bisschen anders. Wir bekommen das nach wie vor hin, völlig teilnahmslos und fast abwesend vor uns hin zu murmeln. Niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes. Da frage ich euch, wie macht ihr das? Wie kann euch das Sonntag für Sonntag äußerlich so kalt lassen? Wie kann es sein, dass euch dabei noch eure Traurigkeit oder eure Sorgen ins Gesicht geschrieben stehen? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stellt euch doch nur vor, eine bis über beide Ohren verliebte Frau stünde vor dem Mann ihrer Träume und würde dann wie abwesend, völlig ohne Inbrust vor sich hin murmeln: Ich liebe dich, du bist mein allergrößter Schatz, ich tue alles für dich, ich möchte in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Und doch kommt so etwas vor, und das ist herrlich. Doch dazu später mehr. Erst einmal kann man es ja manchmal kaum verstehen, dass wir so formelhaft und bieder und beinahe regungslos von der Auferstehung sprechen können. Aber sobald man auch nur ein bisschen nachdenkt, kriegt man es auch nicht mehr auf einen Nenner. Vielleicht muss die Osterfreude in Formeln gepackt werden, weil sie offensichtlich immer wieder an unserem Alltag scheitert. Wie kann es sein, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dass er uns befreit hat von aller Sünde und dass dennoch Streit unter uns Christen aufkommt? Man kann es nicht verstehen. Wir Pastoren verkündigen die Auferstehung Jesu Christi. Wir verkündigen den Sieg über allen Streit. Und dann hören wir von einer Pastorenehe nach der anderen, wie sie auseinanderkracht. Die Leute grüßen einander mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Doch dann greifen sie zur Waffe, die wir ihnen in die Hand gedrückt haben, und schießen sich gegenseitig tot. Ganze christlich geprägte Völker gehen aufeinander los. Man kann das nicht verstehen. Wie kann es sein, dass wir die Auferstehung Jesu Christi glauben und bekennen und uns gleichzeitig in so viel Leid stürzen und uns solches Leid gegenseitig antun? Doch wir müssen uns zum Osterfest noch eine ganz andere Frage gefallen lassen. Wie kann es sein, dass ihr in diesem Jahr Ostern feiert, ganz so, als wäre nichts passiert? Wie 1945 in Weigersdorf müssen sich heute in der Ukraine wieder Frauen vor russischen Soldaten verstecken. Und ihr wollt allen Ernstes Ostereier verstecken? Wie macht ihr Deutschen das eigentlich ganz praktisch? Macht ihr den Fernseher einfach aus und stimmt ein fröhliches Osterlied an? Wir können hier immer weiter fragen. Und das ist auch wichtig. An dieser Stelle müssen wir auch allen persönlichen Kummer nennen, der einfach nicht mit der Osterfreude zusammenpassen will. Wie kann ich fröhlich Ostern feiern, wenn doch alles um mich herum zerbricht? Liebe Brüder und Schwestern, an dem Punkt, genau wenn wir diese Fragen stellen, dann sind wir in rechter Weise angekommen beim Osterfest. Jetzt wird endlich ein vernünftiger Schuh draus. Diese Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, ist der einzige Grund, dass es überhaupt Ostern geworden ist. Wir sehen doch, welches Leid die Sünde in dieser Welt verursacht. Nicht ein Mensch kann in dieser Welt noch sagen, er könnte ohne Jesus Christus selig werden. Nicht ein Mensch kann das in dieser Welt sagen. Mit Ausnahme vielleicht von ein paar Christen, die ihren Glauben an eine völlig falsch verstandene Toleranz verkauft haben. Aber die ganze Welt, die wir gerade erleben, ist eine einzige Predigt und die lautet: Ohne Jesus Christus sind wir verloren. Dabei weiß die Welt noch nicht einmal etwas von der ewigen Verdammnis. Sie weiß nicht, dass es die Macht der Sünde ist. Sie weiß nicht, dass all dies Leid in der Trennung von Gott begründet ist. Aber allein darum, weil das so ist, musste es Ostern werden. Allein darum hat unser himmlischer Vater seinen geliebten Sohn am Kreuz in den Tod gegeben, um uns schießwütige Sünder aus Tod und Verdammnis zu befreien. Jesus Christus hat tatsächlich all das auf sich genommen. Er hat ausgehalten, was kein Mensch aushalten kann. Auf seinen Schultern lastete das ganze Elend, bei dem wir einfach nur noch wegschauen können. All das, was uns zu viel wird, von den kaputten Ehen bis hin zu den großen Konflikten, an denen wir nur scheitern können, all das hat einen Ort gefunden, an dem wir es nun einordnen können. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Und genau das bedeutet nun Ostern. Und gerade das macht das Osterfest so entscheidend wichtig. Jesus hat genau die Sünde, vor der wir bis heute nur kapitulieren könnten, besiegt. Das ist etwas, was wir gegen allen Augenschein festhalten müssen. Wir stecken ja noch drin in dieser Welt. Doch das Wunder ist bereits vollbracht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, wir leiden in dieser Welt noch unter den Folgen der Sünde. Aber sie hat keine bleibende Macht mehr über uns. Christus ist bereits auferstanden. Der Sieg ist bereits verkündet und der kann uns nicht mehr genommen werden. Wie wichtig ist das, dass wir daran festhalten, dass wir das zur Not formelhaft und stur und stoisch vor uns hin murmeln, selbst wenn die ganze Welt etwas anderes predigt. Niemand schreibt so steif und bieder vom Erlösungswerk Jesu Christi wie der Apostel Paulus. Man könnte meinen, er war der erste Lutheraner. Die Schrift, die Schrift, die Schrift. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Wie geschrieben steht, damit die Schrift erfüllt würde, da öffnete er ihnen die Schrift, was von ihm geschrieben war. So lesen wir in einer Tour in der Passions- und Ostergeschichte. Die Schrift, die Schrift. Und wisst ihr, was das heißt? Gott selber hat schon vor langer Zeit davon gesprochen. Schon vor langer Zeit hat er sein Volk getröstet, dass er den Heiland der Welt zu seinem Volk senden wird. Schon im Alten Testament hat Gott seinem Volk seine Liebe offenbart und verheißen, dass sein Sohn die Sünde der Welt tragen wird, ja, dass er für die Sünder sterben wird, um sie zu erlösen. Ein einziger Liebes- und Trostbrief, eine unverbrüchliche Hoffnung, denn Gott hat es gesagt, so steht es geschrieben. Und so nimmt nun auch die Auferstehung ihren Lauf, wie sie lange angekündigt war. Nicht nur in der wunderbaren Epistel, die wir gehört haben. So lesen wir etwa auch beim Propheten Jesaja. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen, denn der Herr hat's geredet. Denn der Herr hat's gesagt. Der Herr hat's gesagt, so steht es geschrieben. Und daran müssen wir festhalten. Das ist die Grundlage für allen Glauben. Das muss verkündigt werden, sonst wäre alles vergeblich. Daran müssen wir im Glauben festhalten, auch gerade weil die ganze Welt etwas anderes predigt. Sonst wäre es alles umsonst gewesen, schreibt der Apostel Paulus. So kurz und knapp, wie es Paulus formuliert, hat es die Kirche von Beginn an im Glaubensbekenntnis fortgeführt. Allein wo das verkündigt wird, existiert überhaupt Kirche Jesu Christi? Denn das ist tatsächlich die Grundlage. So predigen wir und so habt ihr geglaubt. So und nicht anders, ebenso wie es geschrieben steht in Gottes Wort. Und das ist unendlich wichtig, denn da breitet sich eine unbändige Freude aus und das auch, wenn es nur formelhaft vor sich hin gemurmelt wird. Es ist nämlich genau wie bei der Frau, die dem Mann ihrer Träume gegenübersteht und mit lauter Fragezeichen im Gesicht völlig abwesend vor sich hin murmelt: Ich liebe dich, du bist mein allergrößter Schatz, ich tue alles für dich, ich möchte in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Und plötzlich breitet sich ein Strahlen über ihrem Gesicht aus. Diese Frau steht nämlich vor ihrem Mann und liest mit stockenden Worten den Brief vor, den er ihr gerade in die Hand gedrückt hat. Welch eine unbändige Freude. Und so soll es sein, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Jeder Satz ist eine Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Und diese Liebeserklärung steht felsenfest, auch wenn die ganze Welt etwas anderes predigt. Und das macht von Herzen fröhlich. Paulus konnte dann eine ganze Reihe von Leuten auflisten, wir haben das gehört, die das persönlich bezeugen konnten. Sie hatten den auferstandenen Jesus Christus mit eigenen Augen gesehen. Und damit hat er seiner Gemeinde gesagt: Nun ist es angekommen in eurer Welt, in eurem Alltag. Ihr könnt die Leute fragen, die haben das gesehen. Und nun ist es nicht mehr nur ein Versprechen. Nun ist es tatsächlich erfüllt, vor euren Augen, gegen allen Augenschein, ja, nun ist es in deinem und meinem Leben angekommen. Jeder Schritt, den wir nun in dieser Welt gehen, egal wie diese Welt ist, steht nun unter diesem Vorzeichen: Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er lebt und regiert zur Rechten Gottes. Darauf verlässt sich unser Glaube und mit ihm werden wir leben in Ewigkeit. Darum nun noch einmal, ob nun völlig chaotisch oder noch total verschlafen: Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.